Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Der Boston Globe, der vor einigen Jahren für über 1 Milliarde Dollar gekauft wurde, dann für etwa 80 Millionen Dollar verkauft wird und das wenige Tage später eine der renommiertesten, besten, wichtigsten und zu Zeiten auch erfolgreichsten Zeitungsmarken und Zeitungsgruppen der Welt, denn hier sind ja auch Regionalzeitungen noch mitverkauft worden, für nur 188 Millionen Euro verkauft worden ist, ist natürlich zunächst mal eine schockierende Nachricht. Ich muss allerdings sagen, bei 188 Millionen Euro, dafür hätte ich die Washington Post auch gerne genommen.
Der die Washington Post für diesen Schnäppchenpreis von 188 Millionen Euro auch gern genommen hätte, ist Dr. Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG. Und Geld ist ja auch da, durch den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften von Hör zu bis Berliner Morgenpost. Und dieser für rund 1 Milliarde angekündigte Deal geht am 1. Januar 2014 über die Bühne. Die Funke-Gruppe ist die, die davon profitiert, aber vielleicht ja auch nicht. Ist das nämlich nicht ein Widerspruch? Man verkauft einerseits Traditionszeitungen wie toxische Wertpapiere und hätte die Washington Post ganz gerne eingekauft und auf der anderen Seite die Funke-Gruppe, die klagt ja darunter, dass sie Zeitungsredaktionen zusammenlegt und dann einkaufen geht, als hätte man Geld genug. Diesen Widerspruch werden wir nachgehen in dieser Print-Spezial-Medienmagazin-Ausgabe vom 10. August 2013. Zuvor lassen wir uns den Washington Post-Deal mit dem Amazon-Gründer Jeff Bezos interpretieren von einer deutschen Journalistin, die schon lange digital unterwegs ist, mittlerweile in den USA lebt, in der Nähe der Amazon-Zentrale, nämlich Ulrike Langer. Deine These, Ulrike, ist das Geld oder Liebe? Kann man mit der Washington Post Geld verdienen oder liebt da jemand vielleicht einfach nur Zeitung und hat ein bisschen Taschengeld dafür übrig?
Also Jeff Bezos liebt bestimmt keine gedruckten Zeitungen. Er liest sie ja nicht einmal. Das hat er selber gesagt. Was er sich gekauft hat, ist eine sehr vertrauenswürdige, traditionsreiche Medienmarke. Und aus der kann er eine ganze Menge machen. Ich glaube aber nicht, dass das irgendetwas mit einer gedruckten Zeitung zu tun hat, was er vorhat.
Soweit Ulrike Langer, zugeschaltet aus den USA per Skype, im Studio selbst, richtig physisch anwesend, die Medienjournalistin Ulrike Simon. Glaubt man bei Springer noch an Papier, an Zeitungen und Zeitschriften, an Journalismus? Was ist deine Erfahrung?
Also an Papier glaubt Axel Springer definitiv gar nicht mehr. Matthias Döpfner hat ja zum Neujahrsempfang in diesem Jahr bei der Berliner Morgenpost gesagt, im Jahr 2013 beginnt die wirkliche Emanzipation der Zeitung vom Trägermedium Papier. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass sich Axel Springer derzeit auch vom Journalismus emanzipiert.
Medienjournalistin Vera Linz, auch hier im Studio. Du hast die Glaubwürdigkeit der Printverleger beim Leistungsschutzrecht untersucht, das seit 1. August, glaube ich, in Kraft ist. Deine These, wird das Gesetz den Effekt haben, den die Verleger sich wünschten, zusätzliches Geld und Schutz des sogenannten geistigen Eigentums?
Also da ich bei meinen Recherchen beim Verband der deutschen Zeitschriftenverleger jetzt gelernt habe, dass das Leistungsschutzrecht vor allem Symbolcharakter trägt, bin ich mir da nicht mehr so sicher, ob da wirklich so wahnsinnig viel Geld mit reinkommen soll und kann.
Wie Printjournalismus auf den gegenwärtigen Wandel von analog zu digital reagiert bis 19 Uhr hier im Radio 1 Medienmagazin. Wie immer natürlich
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin, wir wären in doppelter Hinsicht klassisch.
Uwe Vorkötter, Berliner Zeitung. Ja, die Papierzeitung wird es weiterhin geben. Die nächsten 3 Jahre, die nächsten 5 Jahre, die nächsten 10 Jahre und über 20 Jahre reden wir ein andermal.
Fried Bismarck, Verlagsleiter beim Spiegel und Geschäftsführer von Spiegelnet. Ich glaube, dass wenn das E-Paper wirklich mal eine Reife hat, dass es eben auch wie Paper ist und das wird kommen, davon gehe ich fest aus, dann ist der Printspiegel erledigt.
Georg Deitel, Chefredakteur des österreichischen Journalisten. Das kann vielleicht bei Tageszeitungen passieren, wenn man sich die schnelle Information aus dem Internet holt und nicht mit der Tageszeitung unter dem Arm spazieren geht. Für Wochenzeitungen und Magazine glaube ich das nicht. Die will man, entschuldigen Sie den Ausdruck, mit auf die Toilette nehmen. Da geht man nicht mit dem Internet in der Hand hin.
Peter Stefan Herbst, Saarbrücker Zeitung. Ich glaube an das Papier. Ich glaube, dass Papier eine besonders erotisch-haptische Wirkung hat, die auch in Zukunft ihre Fans finden wird.
So wie die vier Jahreszeiten von Vivaldi einst die Popmusik vor 300 Jahren war, also dieses sinfonische Werk und heute nur noch von Genießern gehört wird, sage ich mal. Stimmen aus der Vergangenheit jetzt auch nochmal draufgesetzt, die ich gleich erklären werde. Dazu hole ich mir Hilfe per Skype. Ich hatte es schon angedeutet, in den USA, in Seattle, begrüße ich die Medienjournalistin Ulrike Langer, Bloggerin unter Medial, Digital und auch Host im digitalen Quartett via Google Plus und YouTube. Ulrike, hallo, ich grüße dich.
Ich grüße dich auch nochmal.
Erinnerst du dich, Ulrike, als wir uns das erste Mal begegneten und an diese Stimme vielleicht auch beim European Newspaper Kongress 2009? Denn diese Stimme habe ich diesem Kongress entnommen. Ein Satz schwebt ja wie ein sprichwörtliches Damoklesschwert über allen Panels, nämlich von Alan Rusbridger. Er ist Chef des Guardian und hatte als erster es eigentlich sehr deutlich ausgesprochen, dass das Geschäftsmodell Papierzeitung mittelfristig tot sei. Und die eben gehörten vier Zeitungsmacher, von denen zwei nicht mehr in Amt und Würden sind, haben wir mit ihren Gedanken eben gehört. Was hast du damals gedacht?
Also ich habe damals gedacht, dass Rusbridger recht hat. Damals galt das als ketzerisch, als Häresie, was Rusbridger sagt. Inzwischen muss man erkennen, der Mann behält recht. Also das zeigt sich praktisch im Wochenrhythmus. Besonders schmunzeln musste ich ja bei diesen Stimmen aus der Vergangenheit, bei der erotisch haptischen Wirkung des Papiers. Also da mag ich gar nicht zu tief drüber nachdenken.
Und auf der anderen Seite, dass man mit Internet nicht auf die Toilette geht.
Ja, also eine der Hauptnutzungsszenarien des mobilen Web ist auf der Toilette.
Können das meine beiden Schulgäste hier in Potsdam-Babelsberg in der Medienstadt auch bestätigen? Ist man heutzutage dann doch ein bisschen so weit enthemmter, dass man tatsächlich überall das Mobilfunkgerät mit hinnimmt? Könnt ihr das auch beobachten? Ulrike Simon und Vera Linz?
Ich fürchte ja.
Ulrike?
Mein Handy habe ich in der Tat immer dabei, aber ich sag mal, heute vor einer Woche war ich am Plötzensee und bin ja nicht so blöd und gehe da mit meinem Tablet hin, das dann hinterher nass wird, voll ist mit Sand und im Zweifel dann auch noch geklaut wird.
Also das Papiermedium, das Speichermedium Papier hat noch seine Vorteile, Ulrike. Aber nun sind wir vier Jahre später, es gibt immer noch dieselben Diskussionen. Mit einem Unterschied allerdings, es gibt sichtbare Veränderungen. Die Frankfurter Rundschau wird zur Beilage. Von der Westfälischen Rundschau ist praktisch nur noch die Marke übrig geblieben. Die Financial Times Deutschland gibt es nicht mehr und in den USA die Knallermeldung diese Woche, dass die Washington Post verramscht wurde für 188 Millionen Euro, haben wir gerade noch mal von Matthias Döpfner gehört, also ein Schnäppchenpreis an den Amazon-Gründer Jeff Bezos. Aber dabei ist es doch gar nicht so ungewöhnlich, dass Zeitungen in den USA auch von artfremden Berufsgruppen herausgegeben werden, oder irre ich mich da?
Nein, überhaupt nicht. Es gibt zum Beispiel enge Beziehungen zwischen Sportvereinen und Zeitungen. Früher wurden die ersten Zeitungen unter anderem von Automobilherstellern und Ölmagnaten gegründet. Das leistete man sich als Mäzen. Viele sagen, da kommen wir wieder hin. Ich glaube, der reine Altruismus ist es nicht bei Jeff Bezos. Aber zum Beispiel der Boston Globe ging an den Besitzer der Red Sox. Das ist ein Baseballverein. Das ist der, der für 70 Millionen Dollar zugeschlagen hat.
Kann man denn also von der beruflichen Herkunft der Käufer irgendwie auf das weitergeführte Geschäftsmodell schließen? Also wenn man sich die Motive eines Milliardärs erklären will, der eine sammelt Bilder wie Bill Gates und der andere kauft sich eben eine tolle Zeitung. Ist das so?
Darüber wird hier in den USA wirklich auch viel spekuliert. Nur in die Gehirnbindungen von Jeff Bezos kann eigentlich niemand reinkriechen, zumal er auch nicht sehr viel von sich preisgibt. Einige sagen, er ist jetzt in einem Alter, wo er an das Vermächtnis denkt. Er will seinen Kindern was hinterlassen. Was macht sich da besser als eine Zeitung aus dem Ostküsten-Establishment? Ich glaube das nicht. Ich glaube vielmehr, ja, Bezos will sicherlich seinen Kindern was hinterlassen, aber doch bitte nicht eine gedruckte Zeitung, die er defizitär noch ein paar Jahre mitschleppt. Was ist denn das für ein Vermächtnis? Ein viel besseres Vermächtnis wäre es doch, aller Welt zu beweisen, dass man mit einer etablierten Medienmarke heute auch noch Geld verdienen kann, nur ganz anders. Und dazu, da fallen mir und auch einigen anderen Experten hier mindestens 3 bis 4 Aspekte ein, wo Amazon die Washington Post zu neuer wirtschaftlicher Blüte verhelfen könnte.
Dazu kommen wir vielleicht gleich. Man hört ja immer mit dem Namen Bezos den Zusatz Amazon-Gründer. Und nun ist ja Amazon nicht nur ein großer elektronischer Marktplatz, der die Verkaufsstände einfach nur so hinstellt digital. Amazon ist Stratege beim Verkauf von Musik, Papier und E-Books mit eigenem Lesegerät. Und hören wir nochmal aus dem Jahre 2009 einen führenden Vordenker online.
Amazon versucht ja ein immer größer, großformatigeres Lesegerät auf den Markt zu bringen. Aber auch da stellt sich für die Zeitungen die Frage, wie sie die Beziehung zu ihren Lesern aufrechterhalten. Denn in diesem Fall des Amazon-Lesegerätes gehört die Endbeziehung zum Kunden dann Amazon und nicht mehr der Zeitung. Und es ist auch fraglich, welche Werbung man auf so einem Lesegerät verkaufen kann.
Wolfgang Blau, damals noch Chefredakteur von Zeit Online, zurzeit bei Alan Rutledge beim Guardian. Also wie gesagt, das war 2009. Wenn die Endbeziehung zum Kunden nicht mehr der Zeitung gehört, dann ist doch der Kauf einer Zeitung dann letzten Endes nur konsequent, Ulrike.
In der Tat, denn eines der Dinge, die Bezos mit der Washington Post machen könnte, ist in der Tat zum Beispiel die Anzeigen wieder zurückzuführen in die Zeitung. Und zwar so, dass sie funktionieren. Das ist ein großes strukturelles Problem für Zeitungsverlage, dass Anzeigen nicht mehr gekoppelt sind an gedruckte Zeitungen. Sie sind ins Internet abgewandert und überleben dort und entwickeln sich dort weiter als eigenständige Portale, Automobilportale, also die ganzen Rubrikenmärkte sind abgewandert. Das lässt sich wieder neu verknüpfen. Und aber Amazon hätte die Algorithmen dafür.
Aber vielleicht ist das alles viel zu technisch gedacht. Hören wir mal Alan Rutledge vor 3 Jahren, 2010, hier im Medienmagazin auf die Frage, ob er denn überhaupt Zeitungen lieben würde.
Yes, I love newspapers and I grew up in newspapers and I think newspapers.
Ja, ich liebe Zeitungen. Ich bin mit ihnen aufgewachsen. Sie sind wundervoll, erfüllen viele Funktionen, die das Web nicht nachahmen kann. Aber ich kann es ja selbst nicht ändern, deswegen verschwende ich keine Zeit mit diesen Gedanken. Es gibt eine junge Zielgruppe, die mit neuen Medien groß geworden ist und Journalismus auf andere Art und Weise konsumieren wird. Klar werde ich traurig sein, wenn es die Zeitung nicht mehr gibt. Wir sollten uns aber lieber darauf konzentrieren, wie es mit dem Journalismus weitergeht. Sollten uns mit den Werten des Journalismus auseinandersetzen, als uns immer wieder den Kopf zu zerbrechen, auf welchen Plattformen diese erscheint.
Rather than get terribly hung up on which platform it comes out in.
Das ganze Interview übrigens per Link via Twitter.com Medienmagazin oder Facebook Medienmagazin. Ulrike, gibt es irgendetwas Visionäres von Bezos, was Journalismus soll, also und kann vielleicht und muss unter den Bedingungen des langsamen Wegfalls des Speichermediums Papier?
Dazu ist die Washington Post und Bezos das falsche Beispiel. Bezos hat ja nun ausdrücklich gesagt, dass er an die Mitarbeiter gerichtet, dass er an den Werten der Washington Post nichts ändern will. Und in der Tat, das ist das, was den Markenkern ausmacht. Das ist die Zeitung, die Anfang der 70er Jahre den Watergate-Skandal aufgedeckt hat. Und von diesem Ruhm zehrt die Zeitung ein bisschen zu Unrecht bis heute. Was sie nicht kann, ist Geld verdienen. Und dafür hat Bezos Ideen. Und das ist auch gut so. Da, aus der Ecke kommt er her. Aber Bezos ist weder ein Medienmanager, noch ist er ein Journalist. Und den Journalismus dort, den will er nicht verändern.
Kannst du kurz sagen, was da möglicherweise ihm vorschwebt, wie man Geld verdienen kann? Nur weil er einen Marktplatz, einen elektronischen gegründet hat, muss man ja nicht gleich eine Zeitung verkaufen können.
Es ist ja nicht irgendein Marktplatz. Niemand hat mehr persönliche Daten über die Nutzer, anonymisiert wohlgemerkt. Aber Amazon weiß von jedem einzelnen seiner Kunden, was die Interessen sind. Daher kommen ja diese Empfehlungen, die man bekommt, die sehr passgenau sind. Wesentlich passgenauer als das, was man beispielsweise bei Facebook bekommt an Empfehlungen. Er könnte zum Beispiel... Ich sage mal, ich habe eine Amazon-Wunschliste. Dort kann ich ja hinterlassen, was ich jetzt nicht kaufen will, aber vielleicht in Zukunft. Ich könnte zum Beispiel Anzeigen bekommen, die meiner Wunschliste entsprechen. Das sind personalisierte Anzeigen. Das geht natürlich in einer Printausgabe nicht. Das geht aber mit den Amazon-Algorithmen digital. Hier in Seattle gibt es seit einigen Jahren das Angebot Amazon Fresh. Ich kann mir Lebensmittel jeden Tag frisch liefern lassen. Dieser Versuch wird demnächst auf weitere amerikanische Großstädte ausgedehnt. Er könnte zum Beispiel die lokalen Geschäfte, die Supermärkte, die Lebensmittelmärkte ringsherum die könnte er als Anzeigenkunden zurückgewinnen. Das wären dann nicht die üblichen Schweinebauchanzeigen, sondern es wäre das Versprechen, dass jeder einzelne Leser der Washington Post Anzeigen sieht zu Gegenständen, zu Waren, von denen er in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er sie gekauft hat, dass sie ihn interessieren. Und da kann man natürlich dann auch direkt das Lieferversprechen am gleichen Tag mit einbauen. Alles aus einer Hand.
Und dir nehme ich das Versprechen ab, wenn es denn soweit ist, dass wir nochmal zu dir schalten und du sozusagen dein Resümee gibst, ob es ihm gelingt, tatsächlich die Washington Post in ein neues Jahrtausend zu führen. Das war Ulrike Langer. Sie ist Medienjournalistin, digital unterwegs, auch unter Twitter. Ulrike Langer in einem Wort und davor noch das schöne Ad. Vielen Dank und einen schönen Tag. Bei uns ist er ja gleich vorbei. Tschüss nach Seattle.
Tschüss nach Potsdam.
Wir haben Sommer. Wir haben Nacht und wir haben das hier.
Drei Dinge braucht der Mensch. Sommer, Nacht, Konzerte. Die Radio 1 Sommernachtskonzerte 2013. Noch bis zum 18. August. Täglich von 23 bis 1 Uhr.
Heute mit den Monophonics. Show it's working.
Hi, this is Ian from Monophonics and you're listening to Sommernachtkonzert.
Mehr dazu auf radio1.de. Die Sommernachtskonzerte 2013. Radio 1. Drei Worte. Sommer, Nacht, Konzerte. Und noch drei. Nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Jörg Wagner.
Programmtablett, Verkaufsstart für den dünnsten Computer.
In Australien, Neuseeland und Japan kam das iPad ebenfalls heute auf den Markt.
Es wiegt 680 Gramm und ist nicht mal 14 Millimeter dick. Das Ding, das sich iPad nennt. Das Ding, das sich iPad nennt.
Die angeschlagenen Verlage sind im Rausch. Springer-Chef Matthias Döpfner in einer amerikanischen Talkshow. Ich glaube, es beginnt eine neue Ära. Weltweit sollte sich jeder Herausgeber einmal am Tag hinsetzen und beten, um den Apple-Chef Steve Jobs zu danken, dass er die Verlage
rettet mit dem iPad die Verlagsindustrie.
Die religiöse Weihung des iPad durch den Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer AG, Dr. Matthias Döpfner, ist nun auch schon wieder 3 Jahre her. Zunächst war man bei Springer mit PDF-Dateien dabei, dann entwickelte man auch spezielle digitale Ausgaben, wie zum Beispiel vom Iconist. Seit Ende 2012 verkauft man mit der Weltgruppe digitale Abonnements und seit kurzem auch Bild Plus. Ulrike Simon, Medienjournalistin, früher auch sehr insidig beim Springer-Konzern unterwegs gewesen als Journalistin. Ist das richtig so formuliert?
Ich hoffe, ich bin es immer noch.
Ja, aber damals eben...
Von außen. Bei Springer war ich nur sehr kurz, auch wenn mir das zu lang erschien.
Okay, aber vielleicht hat die aus deiner Perspektive die Anbetung von Steve Jobs Springer genutzt?
Ja, dieser Anbeten, das war eher ein alberner Auftritt von Döpfner.
Sind wir mal ganz aber dahinter ehrlich. Steckt ja die Idee, dass man endlich etwas hat, womit man als Zeitungsverleger guten Gewissens in die digitale Welt gehen kann. Weil also die Sichtgeräte oder das, was man eben mit sich rumtrug, waren vielleicht doch nicht geeignet, Zeitungen adäquat abzubilden, auch in der Schnelligkeit.
Also woran Döpfner glaubt und was möglicherweise tatsächlich in der Zukunft sein wird, die Zeitung zumindest zu Teilen ersetzen kann, ist so etwas wie ein elektronisches Papier, was auch weit weniger aufwendig und schwer ist als das, was wir jetzt als Tablet kennen. Das ist noch Zukunftsmusik, sowas könnte mal kommen und das könnte dann tatsächlich dieses elektronische Papier eine Zeitung gewisserweise ablösen. Aber alles, was das Digitale angeht, was die digitalen Geschäfte angeht, rund um Zeitungsmarken, da steht bislang noch der Beweis aus, ob das funktioniert, ob sich das trägt.
Jetzt bin ich ja überrascht, weil wir haben ja gerade in dieser Woche eine Telefonpressekonferenz erlebt. Da warst du auch online zugeschaltet. Hören wir mal, wie es denn der Vorstandsvorsitzende selbst sieht. Also kann man mit der Weltgruppe zum Beispiel ja guten Gewissens in die Zukunft gehen?
3 von 4 Nutzern, die bei uns ein digitales Probeabonnement abschließen, entscheiden sich anschließend dafür, das kostenpflichtige Abonnement zu einem höheren Preis fortzuführen. Daraus schließen wir, unser Angebot überzeugt. Und noch konkreter, in den ersten 6 Monaten haben wir auf diese Weise mehr als 47.000 Abonnenten für die digitale Welt gewinnen können. 47.000 Abonnenten, das entspricht etwa, oder nicht etwa, sondern etwas mehr als 20% der Printauflage der Welt, die jetzt bei 227.000 Exemplaren liegt. Hinzu kommen 27.000 Printabonnenten, die sich über ihr Markenabonnement für die digitalen Angebote freigeschaltet haben. Gleichzeitig hat sich die Einführung des digitalen Bezahlmodells nicht negativ auf die Reichweite von Welt Online ausgewirkt. Ganz im Gegenteil, die Reichweite von Welt Online hat sich sogar positiv entwickelt.
Soweit Matthias Döpfner. Stefan Niggemeier hat diese Zahl 47.000 extrem angezweifelt, weil er sagte, dass alles drin verwurstet worden vom Log-Abo zur Subventionierung des iPad Mini, was man damit bekäme, bis hin zum einmonatigen Probeabo. Aber zeigt das nicht vielleicht doch einen Trend an, dass immer mehr sagen, okay, ich lese jetzt auch Produkte der Springer-Gruppe digital?
Also noch ist dieser Trend viel zu kurz, als dass man in irgendeiner Form den fortschreiben könnte und eine Zukunft voraussagen könnte.
Aber einen anderen Trend kann man schon lineal anlegen. Ne? Thomas Knüver sagte das, glaube ich, und dann interpolieren, wie die Auflagen der Zeitungen und Zeitschriften zurückgehen, bis sie irgendwann mal null sind. Dann kann man richtig so an der X-Achse, glaube ich, dann sehen.
Ja. Also ich sag mal so, sollten eigentlich in der Tat weniger darüber reden, ob die Zeitung nun im Papierformat weiter existieren wird oder ob wir ähnlich, so wie die Zeitung heute auch aussieht, uns in Zukunft digital, auf welchem Gerät auch immer, informieren können. Es geht um Journalismus. Ist der Journalismus überlebensfähig? Wird er finanziert? Gibt es noch Menschen? Gibt es Verleger, die daran glauben? Und können wir auch unseren Beruf weiter ausüben? Und können sich die Menschen draußen informieren, damit sie sich eine Meinung bilden können, wählen gehen können und an diesem Leben teilnehmen können? Und zwar so, dass sie sich selbst eine Meinung gebildet haben. Darum geht es tatsächlich. Was Döpfner sagt, er sagt ziemlich viel. Er sagt ja auch, das goldene Zeitalter des Journalismus sei angebrochen. Er sagt auch, das Abendblatt hat eine große Zukunft vor sich bei Springer. Dasselbe hat er auch über die Berliner Morgenpost gesagt.
Und er hat ja eine Wette angeboten. Er sagt, in 5 Jahren wird Springer Richtig. Eine größere Rolle beim Journalismus, Qualitätsjournalismus spielen als jetzt. Das stecken wir dann in den Podcast. Kann man da nochmal nachhören, die Wette?
Ja, die Wette ich habe auch nichts dazu gesagt. Ich bin auf die Wette nicht eingegangen, weil mir der Journalismus zu wichtig ist, als dass ich darüber Wetten abschließe. Es ist mein Beruf und kein Spaß, über den ich Wetten abschließe. Darum geht es tatsächlich. Diese 47.000 Digitalabonnenten bei der Welt, in der Tat, es gibt noch mehr als das, was Stefan Niggemeier geschrieben hat. Auch über Vodafone gibt es Kooperationen, über alle möglichen Partner, mit denen Springer sich zusammengeschlossen hat. Es ist noch relativ wenig aussagefähig. Tatsächlich, ich würde mich ja freuen, wenn Journalismus auf einer digitalen Variante in hoher Qualität besser finanzierbar wäre in Zukunft, als es heute bei der Papierform ist. Möglicherweise zeigt das auch Jeff Bezos. Warten wir mal ab. Wichtig ist de facto wirklich, überlebt der Journalismus und glaubt man an den Journalismus? Und bei Springer habe ich da mittlerweile, nach dem, was jetzt passiert ist, nach dem Verkauf, größte Zweifel, dass sie das noch tun.
Vera, eine ganz kurze Zwischenfrage, weil du dich ja auch schon jahrelang damit beschäftigst. Warum spielt Journalismus eigentlich bei dieser ganzen Diskussion keine Rolle? Also auch die Frage, was ist eigentlich Journalismus? Ist das, was es ja früher mal war, die News-Weitergabe, der News-Transport? Oder verändert sich die Funktion des Berufsbilds Journalismus generell, sodass man auch vielleicht nochmal neu für sich selbst, für die eigene Berufsgruppe nachdenken müsste? Wie gehen wir damit um, dass wir also jetzt eben nicht mehr nur einfach Nachrichten weiterleiten und vielleicht noch ein bisschen einordnen?
Große Frage. Also ich würde sagen, Journalismus ist Relevanz, dass ich irgendeine relevante Nachricht habe, einen Hintergrund, was Leute wirklich unbedingt brauchen, sagen, sie können darauf nicht verzichten. Und warum man darüber so wenig redet, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Ich vermute, dass es auch so ein bisschen so ein Ablenkungsmanöver ist, weil man natürlich Fehler oder Entwicklungen immer ganz gut sozusagen kaschieren kann, indem man sagt, wir sind in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage und so weiter und so fort und darum geht es uns schlecht. Ich glaube auch, dass zu wenig über Relevanz und zu wenig über Qualität gesprochen wird bei diesem Thema, wobei ich finde schon auch wichtig, dass man darüber redet, ob es digital oder analog ist. Ich habe noch eine andere These, weil du vorhin das Freibad Plötzensee erwähntest, dass vielleicht auch viele, so wie ich, gar nicht unbedingt ein Online-Abo haben wollen, weil ich ganz gern auf dem Papier auch lese.
Noch? Ja, vor allen Dingen, du kriegst gesagt, was ist wichtig, was ist der große Aufmacher und was ist bloß eine kleine Meldung. Das sehe ich so online nicht. Und ich habe auch einen abgeschlossenen Raum. Das heißt, ich kann der Zeitung hoffentlich vertrauen, auch in Zukunft. Wenn ich das gelesen habe, weiß ich, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und wenn ich durch bin, das sind die Themen, über die ich informiert sein sollte.
Sind wir genug informiert über den Deal mit der Funke-Gruppe, warum Springer den Anschein macht, Papierzeitungen, wahrscheinlich natürlich mit den Online-Auftritten, wie toxische Bankpapiere abzustoßen, also Berliner Morgenpost und Hamburger Abendblatt, eigentlich zumindest in meiner Wahrnehmung schon Blätter, die nicht irgendwie im Rauschen untergehen, die eine oder andere Duftmarke schon setzen. Ist das die totale Abkehr vom Zeitungsgeschäft bei Springer?
Nochmal, es ist die Abkehr vom Medium Papier und es ist die Abkehr vom Prinzip der Regionalzeitung. Das Einzige, was Springer noch hat, sind Bild und Welt. Davon hat er gesagt, wir machen jetzt in Zukunft das, was wir am besten können. Das ist die Bild, die übrigens in der Auflage abschmiert bis zum Gehtnichtmehr, und die Welt, die höchst defizitär auch im Übrigen weiterhin ist. Denn das alte Modell, das ja das große Zukunftsmodell sein sollte, das ist... hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Also gerade jetzt im Dezember 2012, das ist gerade mal ein gutes halbes Jahr her, wurde ja das Abendblatt auch integriert in diese große Redaktionsgemeinschaft, die also zentral Welt am Sonntag mit allen Mobil- und Kompaktausgaben, die Berliner Morgenpost und dann eben seit Dezember letzten Jahres auch das Abendblatt.
Und die BZ wird wahrscheinlich auch gesund geschrumpft.
Das ist die Bild wird gemeint, die BZ ein, die gibt es praktisch auch nicht mehr eigenständig. Und da hat Jan Bayer, der Vorstand Weltgruppe, im Dezember noch gesagt, durch die Integration des Abendblatts in dieser Weltgruppe ist jetzt die Zukunft gesichert. Das sei ein branchenweit zum Vorbild gewordenes Modell, und zwar ein Erfolgsmodell. Und man hat sehr gute Erfahrungen gemacht und wie unglaublich viel Kosten man dadurch senken konnte. Ist ein halbes Jahr her. Jetzt ist das Abendblatt weg, Morgenpost weg, die Welt steht alleine da.
Wobei ich mich frage, Ulrike, da du dich ja damit beschäftigst, was ist daran so schlimm, wenn die Bild-Zeitung, wir haben sie ja gerade durchgeblättert in der Pause, wenn die verschwindet? Ich meine, die große Diskussion ist ja die, was ist, wenn Qualitätsjournalismus verschwindet für unsere Gesellschaft, aber wenn die Bild-Zeitung verschwindet...
Ja, eben deshalb reden wir ja nicht von der Bild. Also ich meine, sag mal so, Bild hat auch eine Funktion. Ich nutze immer ganz gerne das Bild von einem Klo in der Wohnung. Das braucht auch eine Wohnung. Also man braucht irgendwo so eine Ecke, wo der Abfall durchgeht.
Aber das kann das Internet doch vielleicht besser oder mindestens genauso gut.
Von mir aus. Also ich meine, wir reden ja auch nicht von der Bild. Die Bild wurde ja auch nicht verkauft. Wir reden von Regionalzeitungen, wir reden von Abendblatt und Morgenpost. Und es gibt auch im Internet jetzt bisher nicht so wahnsinnig viel Lokaljournalistisches. Also es ist allein in Hamburg, ich habe früher in Hamburg gelebt und war verwundert, als ich hingekommen bin, wie wenig es in dieser angeblichen Medienstadt gibt. Außer dem Abendblatt gibt es gar nichts, weil Springer ja alles abgeblockt hat. Es gibt keinen Wettbewerber in Hamburg neben dem Abendblatt. Und das dort nicht führen zu können, erfolgreich als Marktführer, ist schon sehr eigen. Was die Funke-Gruppe daraus macht...
Die waren in dieser Woche, Christian Niehaus, der Geschäftsführer war bei der Morgenpost. Man hört munkeln, die müssen umziehen. Macht eigentlich auch irgendwie dann doch die ganze Sache klar und sinnvoll, weil man bei Springer dann möglicherweise doch wieder zu dicht dran ist an dem eigenen alten.
Nein, die ziehen ja alle um. Also es ist ja schon vor einigen Wochen bekannt geworden, dass die Weltredaktion umziehen wird in die Ullsteinhalle, also im Axel Springer Konzern unten in die Ullsteinhalle. Das wird so eine Art Showroom. Döpfner sagt ja, unser Herz schlägt für den Journalismus. Damit man das auch merkt, wird unten, wenn man reingeht im Haupteingang, hört man da die Journalisten in dem Newsroom arbeiten und klappern. Das wird ein Showroom sein, während der Rest vom Springer Verlag eigentlich mit Journalismus und Redaktionellem nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat. Die Berliner Morgenpost wird jetzt dahin ziehen, wo derzeit noch die BZ ist, an den Kudamm. Und zumindest für die nächsten 24 Monate, darauf kann man es begrenzen, soll sich so ganz arg viel nicht ändern, beruhigte Christian Niehaus diese Woche, weil was die Arbeitsbedingungen angeht, die Verträge angeht, den zumindest Festangestellten der Berliner Morgenpost, das ist ja mittlerweile alles sehr vermengt, muss man sagen, zugesichert wurde, dass sich nichts ändern wird. Was nach 24 Monaten ist, weiß niemand. Und Funke hat es ja durch all die Sparmaßnahmen geschafft, in Nordrhein-Westfalen eine Zeitung, die Westfälische Rundschau, herauszubringen, die niemanden mehr hat als Redaktion. Die hat keinen Redakteur mehr. Das muss man auch schaffen.
Wir reden gleich darüber, wie die Zeitungen zukünftig noch Geld verdienen wollen, außer durch Verkauf und Kauf, nämlich durch das Leistungsschutzrecht. Bleiben Sie dran bei Radio 1 und dem Medienmagazin. Shine on. Yeah. kein Schein. Das waren nackte Fakten, die wir hier im Medienmagazin die letzten 4 Jahre immer wieder ventiliert haben. Ein Kampf um die Vergütung von Texten im Netz. Am 1. August trat nun das sogenannte Leistungsschutzrecht für Presseverleger in Kraft. Damit sind die Verlage berechtigt, Geld für die kommerzielle Verwendung von Verlagstexten im Internet zu verlangen. Was das genau heißt, ist eigentlich immer noch nicht ganz klar. Wir haben ja auch mehrfach berichtet, dass es selbst unter Politikern und Verlegern unterschiedliche Definitionen gibt, was denn Snippets sind oder kürzeste Teile von Texten. Man weiß nur, betroffen sind möglicherweise auch Snippets wiederum, wie sie bei Google News zu finden sind. Offen ist außerdem, wie die Presseverleger mögliche Einnahmen aus dem neuen Recht einziehen wollen, also wie das Geld zu ihnen kommt. Viele, viele Fragezeichen, die ich jetzt besprechen möchte mit Vera. Mhm. Vera, für User ändert sich eigentlich erstmal so gut wie nichts, habe ich so den Eindruck, mit Inkrafttreten des Leistungsschutzrechts. Mhm. Ist mein Eindruck richtig?
Ja, der ist richtig. Also wenn man dieser Tage auf Google News geht, nach Informationen sucht, dann stellt man fest, es sieht aus wie gehabt. Und Dietmar Wolf, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, bestätigt das auch.
Für den User sollte sich zunächst einmal nichts ändern, denn es betrifft ja, was die Rechtewahrnehmung anbelangt, gewerbliche Anbieter und nicht den User. Und der User wird es, denke ich mal, überhaupt nicht merken.
Ja, und das wird erstmal so bleiben, zumindest wenn es darum geht, bei Google nach Verlagsinhalten zu suchen. Wir wissen ja, der Grund ist, Google hatte vor dem 1. August die Verlage angeschrieben mit der Aufforderung, sie sollten der kostenlosen Veröffentlichung ihrer Inhalte oder der Snippets auch nach dem 1. August zustimmen. Und die meisten Verlage haben das ja gemacht, übrigens auch die Vorkämpfer für ein Leistungsschutzrecht Springer und Burda.
Das sieht mal so ein bisschen nach einem Fehlstart aus. Ulrike, Simon, siehst du das ähnlich, dass die einfach nicht damit gerechnet haben und nun ja doch ganz schnell irgendwas zurechtbasteln wollen?
Ja, es war ja auch so kurz und so überraschend.
Naja, es war schon ziemlich in der Schwebe. Es hieß von der Kanzlerin immer, ja, der Riss geht durch den Bundestag und so weiter. Es steht zwar im Koalitionsvertrag, aber wir wissen ja nicht, jeder Abgeordnete ist frei.
Also erstens, wenn ich sowas einfordere, wie es die Verleger getan haben, dann bereite ich mich auch darauf vor und überlege, mache mir irgendwelche Gedanken, was kostet sowas, was will ich dafür verlangen? Und wie ziehe ich das Geld ein und gründe zu einer Verwertungsgemeinschaft. Aber es würde mich wundern, wenn es zustande kommt, denn wenn so viele Verleger zusammensetzen, die kriegen nie irgendwie eine Einheit hin.
Aber erstmal sieht es so aus, als ob man gegenüber Google eingeknickt sei, Vera.
Genau, das wird von vielen Kritikern nicht ohne Häme so bewertet und die Verleger sehen das natürlich komplett anders. Hören wir dazu nochmal Dietmar Wolf vom BDZV. Ich
möchte den Inhalt der Verlage haben und die Verlage möchten gern bei Google erscheinen. Wenn die Verlage jetzt in Google einräumen, dass sie den Inhalt nutzen können, ist das kein Einknicken, denn die Verlage haben ganz klar gesagt, dass sie das Leistungsschutzrecht auch wahrnehmen werden. Es ist nur die Frage, in welcher Form. Das ist eine Frage der Zeit. Die Erklärung, die die meisten Verlage zumindest abgegeben haben, ist die, dass die Nutzung durch Google zeitlich begrenzt ist, nämlich bis zu dem Zeitpunkt, bis man eine Verwertungsform letztendlich gefunden hat.
Ja, wann dieser Zeitpunkt kommt, ist natürlich noch offen. Und bis es soweit ist, will man auf die wirtschaftlichen Vorteile nicht verzichten, die mit einer Listung bei Google News verbunden sind. Das sagen wenige so richtig offen, aber richtig offen hat es die Frankfurter Allgemeine Zeitung zumindest in einer Presseerklärung formuliert. Und der FAZ-Sprecher Andreas Tatzel hat die für mich freundlicherweise eingesprochen.
Ein sogenanntes Delisting bei Google News hätte für die FAZ erhebliche Reichweitenverluste bedeutet. Vor dem Hintergrund der Marktstärke von Google wären die wirtschaftlichen Risiken für die FAZ nicht überschaubar gewesen.
Allerdings, auf einige wenige Snippets müssen die User schon jetzt verzichten. Nachrichten der Rheinzeitung in Koblenz etwa werden nicht mehr gelistet. Und hinzu kommt das Portal River, unter Journalisten und Bloggern sehr beliebt, stellt seine Tätigkeit, sagen wir mal, so gut wie ein. Also River hat ja bislang soziale Netzwerke nach meist empfohlenen Artikeln gefiltert und dann auf der eigenen Seite mit Snippet und Links gelistet. Wenn man jetzt darauf gestellt, man fest, Snippets gibt's eh schon nicht mehr und die Verlinkungen und Überschriften von Tageszeitungen, die findet man nur noch sehr vereinzelt.
Nun wollen ja, wie es heißt, also wir haben es ja auch von Ulrike gehört, siehst du eigentlich Geld vom Leistungsschutzrecht für deine Artikel in der Berliner Zeitung? Dumme Frage, natürlich nicht. Nehme ich mal
jetzt
an.
Noch nicht, ne?
Ja, ich bin bei der VG Wort und bekomme da hoffentlich ab dem 12. August wieder einen schönen Verrechnungscheck.
Ja, gibt es gerade die Meldung. Genau. Aber man will ja nun offenbar eine Verwertungsgesellschaft gründen oder irgendetwas, was diese Lizenzen verwalten soll oder dafür Geld irgendwie eintreiben soll. Eine Lizenzeinzugszentrale wäre mein schöner Name dafür. Was ist denn daran so kompliziert, dass man das also nicht schon längst hätte auf den Weg bringen können, Vera?
Ja, also beim BDZV heißt es eins nach dem anderen. Man hatte sich erst auf die Durchsetzung des Leistungsschutzrechts konzentrieren wollen und jetzt in einem nächsten Schritt eben auf die Schaffung einer Verwertungsgesellschaft. Beim VDZ, dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, hat man mir gesagt, eine Gruppe von 12 Verlagen arbeitet derzeit an der Schaffung einer Verwertungsgesellschaft. Das würde noch ungefähr ein Jahr dauern, bis alle Fragen dazu geklärt seien. Und im Übrigen, das fand ich sehr interessant, habe das Leistungsschutzrecht ja vor allem eine symbolische Wirkung. Interviewpartner dazu hat man mir nicht vermitteln können, um Details über den Stand der Dinge zu erhalten. Also man hält sich da doch sehr, sehr bedeckt. Warum das nun alles so kompliziert ist, ich vermute persönlich, wenn man sich nicht so einig ist, ob man das wirklich will, also ist meine Meinung, weil es teuer ist, eine Verwertungsgesellschaft zu gründen und weil man sich gar nicht so sicher ist, ob man denn so viel Geld darüber einnehmen wird. Denn welche Summen zum Beispiel darüber eingenommen werden sollen, darüber gibt es auch keinerlei Informationen.
Aber man könnte doch, weil du gerade die VG Wort erwähnt hast, Ulrike, sagen, die sollen das einfach mitmachen. Also es ist doch eigentlich gar nicht kompliziert.
Ja, man muss wissen, was man will. Natürlich ist es eine Option, dass man unter das Dach der VG Wort schlüpft. Man kann auch eine eigene gründen. Es ist auch gar nicht so kompliziert. Es gibt natürlich ein Für und Wider in diesem konkreten Fall. Ich habe darüber mit dem Juristen Ralf Mohren gesprochen. Der war selbst Finanzchef einer Verwertungsgesellschaft, der GVL. Und er sagte mir, naja, so eine Verwertungsgesellschaft, die kann man innerhalb von Monaten auf die Beine stellen, was man auch machen könnte. Da der Gegner, sage ich mal in Anführung, im Großen und Ganzen ja nur Google ist, könnte man auch versuchen, mit Google alleine etwas auszuhandeln, wie die Franzosen es gemacht haben, die 60 Millionen damit sozusagen eingesackt haben. Also da muss man wirklich auf die Details schauen, was extrem schwierig ist, weil niemand da einen reinschauen lässt. Darum hier ein paar salomonische Worte von Ralf Mohren dazu.
Eine Verwertungsgesellschaft zu gründen ist nicht ohne, es ist machbar, man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen, vielleicht ein bisschen viel Geld auch. Man kann sich auch einer Verwertungsgesellschaft anschließen. Ich persönlich hätte momentan keinen Ratschlag, was das Bessere wäre. Nur was mit Sicherheit das Falsche ist, dass man jetzt ein Gesetz hat und sich bequem in den Lehnstuhl zurücklehnt und so sagt, okay, jetzt haben wir ein Gesetz, aber wir nutzen es nicht.
Wir haben das Problem von Tageszeitungen, Ulrike, da ist der Platz auch begrenzt durch die Größe des Papiers. Bei uns ist es die Sendezeit. Das Internet, das ist unendlich. Da werden wir das ganze Interview von Vera Linz ab Montag auf der Seite vera-linz.de mit Doppel-S hören können. Vielleicht noch etwas ganz Kurzes, Visionäres. Werden wir uns in dieser Besetzung wieder treffen in 4 Jahren und sagen, das ist immer noch dasselbe, was wir jetzt gerade besprochen haben?
Also ich bin auf alle Fälle noch da. Ich hoffe, ihr auch.
Die Berliner Zeitung hoffentlich auch.
Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle noch gutes Geld verdienen mit dem, was wir können.
Vera?
Ich glaube, wir sehen dann schon mehr. Also wir werden hier zusammenkommen, da bin ich mir auch sicher. Aber ich glaube, dass wir dann schon ein bisschen in 4 Jahren einen Blick in die Zukunft bekommen, wie der Journalismus dann in Zukunft finanzieren wird, wirtschaftlich betrachtet.
Und Sie, liebe Beitragszahler, hören jetzt was ganz Kurzfristiges.
Radio 1, der Tipp.
Damit ist der offizielle Teil dieser Medienmagazinsendung vorüber. Hier beginnt also der Podcast-Bonustrack und angekündigt hatte ich die Frage von Ulrike Simon an den Vorstandsvorsitzenden der Axel Springer AG, aus der dann letzten Endes am Schluss eine Wette wurde. Diesen Teil hören Sie am Ende des Podcasts, zuvor noch das Eingangsstatement von Dr. Matthias Döpfner und von Lothar Lanz. Er ist Vorstand Personal, Finanzen und Dienstleistungen in der Telefonpressekonferenz vom 7. August 2013. Doch zunächst Dr. Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG.
Guten Morgen, herzlich willkommen zu unseren Halbjahreszahlen, die wir Ihnen heute präsentieren wollen. Außerdem möchte ich Ihnen natürlich noch ein paar Informationen zum Verkauf der Regionalprogramm- und Frauenzeitschriften sagen. Zunächst zu den wichtigsten Kennziffern, die im ersten Halbjahr insgesamt erfreulich sind. Der Umsatz der digitalen Medien stieg im ersten Halbjahr um 18,2% auf 641 Millionen Euro. Damit haben wir erneut die erwarteten Umsatzrückgänge im Printgeschäft ausgleichen können. Insgesamt lag der Umsatz mit 1,63 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahres und das Digitalgeschäft hat 40% zum Konzerngesamtumsatz beigetragen. Das operative Ergebnis, das EBITDA der digitalen Medien legte mit einem Plus von 23,3% noch stärker zu als der Umsatz. Mit 137 Millionen Euro stand es im ersten Halbjahr für einen Anteil von 45% am EBITDA des Konzerns. Das ist ein deutlich großer, der größte Beitrag zum Gesamtergebnis. Und zwar noch vor den inländischen Zeitungen mit einem Anteil von 34%. Wir haben im ersten Halbjahr erheblich in den digitalen Umbau von Axel Springer investiert, insbesondere in journalistische Bezahlangebote. Wie Sie wissen, erwarten wir aufgrund der zusätzlichen Aufwendungen für diesen beschleunigten Transformationsprozess und aufgrund der Konzernumbaumaßnahmen in diesem Jahr einen Rückgang des EBITDA im einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr. In unserem Halbjahresergebnis macht sich das bemerkbar. Das um Sondereffekte und Kaufpreisallokationen bereinigte EBITDA lag mit 304 Millionen Euro um 1,5% unter dem Wert des Vorjahres. Wichtig ist aber der Hinweis, die geplante Transaktion mit der Funke Mediengruppe wird ihre wirtschaftliche Wirkung zum 1. Januar 2014 entfalten und sich deswegen in den Zahlen für das laufende Jahr noch nicht niederschlagen. Die Ertragskraft von Axel Springer blieb im ersten Halbjahr auf einem hohen Niveau. Wir haben eine EBITDA-Rendite von 18,7% erreicht. Die Segmentrenditen der digitalen Medien sowie der inländischen Zeitungen und Zeitschriften lagen durchweg über 20%. Das sind sehr gute Ergebnisse, angesichts derer ich noch einmal ganz ausdrücklich darauf hinweisen möchte, dass die Aufwendungen für die digitale Expansion und die notwendigen Strukturanpassungen im Printgeschäft sich auch im zweiten Halbjahr bemerkbar machen werden. Ein wesentlicher Schritt zur Beschleunigung unseres digitalen Transformationsprozesses ist ohne Frage die Transaktion mit der Funke Mediengruppe, die wir am 25. Juli angekündigt haben. Jetzt dazu noch einige Punkte. Die Eckdaten der Transaktion werden Ihnen bekannt sein. Wir haben mit der Funke Gruppe vereinbart, unsere Regionalzeitung Hamburger Abendblatt und Berliner Morgenpost, die Anzeigenblätter sowie die Programm- und Frauenzeitschriften mit Wirkung zum 1. Januar 2014 zu veräußern. Der Kaufpreis beträgt 920 Millionen Euro. Wir haben außerdem verabredet, mit der Funke Mediengruppe Gemeinschaftsunternehmen für die Vermarktung von digitalen und gedruckten Medien und den Einzelhandelsvertrieb zu gründen. Es ist also tatsächlich auch eine strategische Allianz, die hier langfristig gebildet wird. Der Verkauf von Teilen unseres Printportfolios verschafft uns zusätzliche Mittel, die wir in die beschleunigte Digitalisierung, also in unsere multimedialen Marken und in Zukäufe in unsere drei digitalen Säulen investieren können, aber es verschafft uns auch Mittel, um die journalistische Stärkung unserer Kernmarkengruppen, unserer überregionalen marktführenden Marken vorzunehmen. Mit Blick auf die Titel, die wir abgeben, gilt, in den Regionalzeitungs- und Zeitschriftenmärkten werden dauerhaft große Verbünde und Einheiten die besten Aussichten haben. Und wir müssen leider zur Kenntnis nehmen, dass das Kartellamt aufgrund der starken Stellung von Bild uns Grenzen setzt. Wir können Regionalzeitungen nicht zukaufen. Wir können diese Verbünde, die andere bilden können, nicht bilden. Die langfristige Zukunftsperspektive für die jetzt veräußerten Titel ist deshalb bei Axel Springer nicht schlecht, aber sie ist nicht so gut, wie sie in einer Gruppe sein kann, die diese Verbünde bilden kann, ohne dabei kartellrechtliche Restriktionen hinnehmen zu müssen. Im Regionalzeitungsgeschäft sowie im Frauen- und Programmzeitschriftensegment sind wir und werden wir keine Marktführer. Deshalb ist der Verkauf für die Titel und für diese Titel arbeitenden Mitarbeiter die beste Lösung und die richtige Entscheidung. Wir werden als Axel Springer AG noch konsequenter und schneller unseren Weg der Digitalisierung gehen. Dabei konzentrieren wir uns im Bereich der journalistischen Angebote auf die Marken, die auch bisher den publizistischen Kern der Axel Springer AG gebildet haben, die Bildmarkenfamilie und die Weltgruppe, die schon heute multimediale Markenfamilien sind und eine Schlüsselrolle in unserer überregionalen Digitalisierungsstrategie spielen. Es sind starke multimediale Marken, in die wir journalistisch und im Übrigen auch technologisch deutlich investieren werden. Auch wenn einige Kommentare uns anderes unterstellt haben, die Entscheidung, so wichtige Traditionsmarken des Unternehmens zu veräußern, ist uns natürlich nicht leicht gefallen. Titel wie Abendblatt und Hörzu haben eine herausgehobene Rolle in der Geschichte von Axel Springer, aber der Weg zur Erreichung unseres Strategieziels, dass wir zur Zukunftssicherung des Unternehmens und des Journalismus in Deutschland für unverzichtbar halten, macht es nötig, dass wir diesen Schritt gehen, und deshalb halten wir diesen Schritt für richtig und wichtig. Axel Springer bleibt dabei ein Haus, dessen Herz für den Journalismus schlägt. Das Haus wird umgebaut, um es zukunftsfähig zu machen. Ich glaube, dass der Informationsträger Papier dabei noch lange eine wichtige Rolle spielen wird. Aber wir dürfen Journalismus nicht auf den Informationsträger Papier beschränken. Wir müssen das Prinzip Zeitung, wir müssen den Journalismus vom Papier, vom analogen Papier, wie wir es heute kennen, emanzipieren und auch auf elektronisches Papier für die digitale Zukunft erweitern. Ich verstehe die Ängste, die der Verkauf unter einigen Journalistenkollegen ausgelöst hat, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir durch diesen Schritt mehr zur Zukunftssicherung des Journalismus beigetragen haben, als diejenigen, die in diesen Tagen so lautstark das Ende des Verlegertums beklagen. Lassen Sie mich jetzt zu einem weiteren Thema am heutigen Vormittag kommen, unseren digitalen Bezahlmodellen für die Welt und Bildgruppe. Wir setzen hier auf zwei unterschiedliche Modelle. Bei der Welt haben wir im Dezember 2012 ein sogenanntes Metered Model eingeführt, das dem Leser 20 Artikel pro Monat umsonst bietet. Das ist im Wesentlichen an dem sehr erfolgreichen Modell der New York Times angelehnt. Wer mehr lesen möchte, kann unterschiedliche digitale Abonnementpakete abschließen. Bei Bild.de haben wir uns für ein sogenanntes Freemium-Modell, ein Mischmodell entschieden, bei dem öffentlich weiter Inhalte und kurze Artikel vor allen Dingen kostenlos bleiben, während wir den Zugang zu exklusiven Inhalten, Geschichten mit einem investigativen Kern, Geschichten mit einem hohen Service-Charakter, über Multimedia-Abonnements ermöglichen. Dieses neue Angebot haben wir im Juni unter der Marke Bild Plus gestartet. Nach rund einem halben Jahr können wir für die Welt eine erste Zwischenbilanz ziehen. Unsere wichtigste Erkenntnis ist dabei, dass Journalismus den Nutzern auch in der digitalen Welt etwas wert ist. Sie sind bereit, für journalistische Angebote zu bezahlen. Das ist eine ganz wichtige, sehr ermutigende Erkenntnis. Und ich will diese Erkenntnis jetzt mit einigen Daten untermauern. 3 von 4 Nutzern, die bei uns ein digitales Probeabonnement abschließen, entscheiden sich anschließend dafür, das kostenpflichtige Abonnement zu einem höheren Preis fortzuführen. Daraus schließen wir, unser Angebot überzeugt. Und noch konkreter, in den ersten 6 Monaten haben wir auf diese Weise mehr als 47.000 Abonnenten für die digitale Welt gewinnen können. 47.000 Abonnenten, das entspricht etwas mehr als 20% der Printauflage der Welt, die jetzt bei 227.000 Exemplaren liegt. Hinzu kommen 27.000 Printabonnenten, die sich über ihr Markenabonnement für die digitalen Angebote freigeschaltet haben. Gleichzeitig hat sich die Einführung des digitalen Bezahlmodells nicht negativ auf die Reichweite von Welt Online ausgewirkt. Ganz im Gegenteil, die Reichweite von Welt Online hat sich sogar positiv entwickelt. Durch die Einführung des Bezahlmodells haben wir eine neue Erlösquelle etabliert, die langfristig unabhängigen, in der Recherche aufwendigen und kostspieligen Journalismus finanzieren und damit absichern kann. Für das Gesamtjahr erwarten wir bei der Welt einen digitalen Vertriebsumsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich bei weiter wachsenden Werbeerlösen. Bitte Sie dabei zu bedenken, dass wir nach wie vor in einem sehr frühen Stadium der Etablierung von Bezahlangeboten sind. Wir lernen noch und können heute wirklich nur eine erste Zwischenbilanz ziehen, die allerdings fällt aus unserer Sicht sehr erfreulich aus. Bei Bild Plus ist es für eine erste Bewertung noch viel zu früh. Ist ja gerade erst gestartet, aber ich möchte Ihnen trotzdem kurz das Modell vorstellen, insbesondere das Zusammenspiel mit unserem Bundesliga-Angebot. Bild Plus kombiniert ein Markenabonnement in 3 verschiedenen Varianten mit der Einführung eines digitalen Bezahlmodells für journalistische Inhalte. Nutzer können Bild Plus grundsätzlich mit einem einzigen Abonnement auf allen digitalen Plattformen nutzen, also auf Mobiltelefonen, Tablets und stationären PCs. Darüber hinaus können Sie auf Wunsch weitere Abonnementvarianten mit einer zusätzlichen E-Paper-Ausgabe der gedruckten Bild oder einem Kiosk-Abonnement der Zeitung erwerben. Auch die Kioskkäufer der Bild können Bild Plus nutzen. Jeder einzelne Bild enthält einen individuellen Tagespass, der in die Zeitung eingedruckt wird und am jeweiligen Tag den Zugriff auf die exklusiven Online-Inhalte ermöglicht. Das ist technologisch weltweit eine echte Innovation. Das hat kein anderer Verlag bisher realisiert. Und wir haben für dieses sehr aufwendige Druckverfahren, das eine vollständig individualisierte Zeitungsausgabe im Endergebnis bedeutet, an 13 Druckereistandorten erheblich investiert und aufgerüstet. Soweit das Basisangebot. Am Montag haben wir zudem den Verkauf des kompletten neuen Bundesliga-Angebots von Bild Plus gestartet. Pünktlich zum Beginn der neuen Saison können Bild Plus Abonnenten für zusätzliche 2,99 Euro pro Monat das multimediale Bundesliga-Paket erwarten. Bundesliga bei Bild bedeutet, die erste und zweite Bundesliga immer und überall und so oft man will, also on demand, die Highlight-Clips sind eine Stunde nach Spielende als Video on Demand über alle mobilen stationären Plattformen zugänglich, von Mobiltelefonen über Tablets bis zu PCs und Smart-TVs. Die Nutzer können das Angebot nach ihren Vorlieben ausgestalten und personalisieren. Zu den Gerüchten um eine mögliche App von Sky mit Spielzusammenfassung. Nur ganz kurz, wir sind fest überzeugt, dass die DFL dieses Thema bis Freitag eindeutig gelöst hat. Denn wer ein exklusives Recht an Axel Springer verkauft, der muss dieses exklusive Recht auch liefern. Alles andere wäre Rechtsbruch, gegen den wir dann ja mit allen rechtlichen Mitteln vorgehen müssten. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es dazu nicht kommen wird. Sie sehen, wir treiben den digitalen Umbau des Unternehmens sehr entschlossen voran. Wir tun das aus voller Überzeugung, dass unser Programm, unser Weg richtig und nötig ist, um unsere langfristigen Ziele zu erreichen, das Unternehmen mit einem zukunftsfähigen, multimedialen, journalistischen Geschäftsmodell auch wirtschaftlich erfolgreich zu führen. Wir haben in den vergangenen Monaten viel Zeit und Geld für die Entwicklung neuer Angebote aufgewendet. Wir haben in Talente und Technologie investiert. Wir haben tiefgreifende Entscheidungen über den Verkauf von Traditionsmarken getroffen. Unsere Prioritäten für 2013 bleiben unverändert. Im Fokus steht die digitale Transformation, insbesondere die Etablierung von Online-Bezahlmodellen zur Sicherung des unabhängigen Journalismus in der digitalen Welt und die Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur. Daran werden wir auch in den kommenden Monaten weiter intensiv arbeiten. Das war es von mir und jetzt wird Lothar Lanz noch etwas detaillierter durch die Zahlen führen.
Vielen Dank, auch von meiner Seite ein herzliches Guten Morgen. Bevor ich Ihnen wie gewohnt die Eckdaten für den Konzern für das erste Halbjahr näher bringen werde, lassen Sie mich zunächst noch ein paar Worte zu unserer Transaktion mit der Funke Mediengruppe sagen. Auf Basis des Geschäftsjahres 2012 veräußern wir 512,4 Millionen Euro Umsatz und 94,8 Millionen Euro EBITDA. Der Kaufpreis, wie Matthias Döpfner bereits erwähnt hat, beträgt 920 Millionen. Mit Closing, spätestens Mitte 2014, erhält Axel Springer 660 Millionen als erste Rate. Daneben gewähren wir der Funke Mediengruppe ein Verkäuferdarlehen in Höhe von 260 Millionen Euro. Die Transaktion umfasst unsere gesamten inländischen Regionalzeitungen sowie Programm- und Frauenzeitschriften. Nachdem wir vor rund zwei Wochen, nämlich am 25. Juli, einen entsprechenden rechtsverbindlichen Vorvertrag geschlossen haben, soll das Signing der finalen Verträge voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres vollzogen werden. Die Entscheidung des Kartellamts erwarten wir nicht vor Ende des Jahres. So viel zur Transaktion. Lassen Sie mich nun mit der Geschäftsentwicklung unseres Konzerns im ersten Halbjahr fortfahren, die die beschleunigte Digitalisierung von Axel Springer deutlich widerspiegelt. Der Konzernumsatz entwickelte sich in den ersten sechs Monaten in etwa auf Vorjahresniveau. Marktbedingt rückläufige Auflagenzahlen in den Printsegmenten führten zu einem Rückgang der Vertriebserlöse um 5,1%. Während das erste Quartal kalenderbedingt weniger Erscheinungstage als das Vorjahresquartal hatte, war dieser Effekt im zweiten Quartal teilweise umgekehrt. Unsere Werbeerlöse führten ihr dynamisches Wachstum fort. Getrieben durch die positive Entwicklung unserer digitalen Medien verzeichneten sie ein Plus von 4,6%. Unser EBITDA belief sich auf 304 Millionen Euro und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert. Dies vor allem aufgrund höherer Launchkosten und leicht erhöhten Aufwendungen für den Konzernumbau. Schauen wir nun unsere Segmente im Einzelnen an. Der Umsatz unserer digitalen Medien, das größte Segment unseres Konzerns, legte durch Konsolidierungseffekte und organisches Wachstum 18% zu. Das organische Wachstum der digitalen Medien belief sich auf 6,9%. Hierzu trugen vor allem die journalistischen Portale und andere digitale Medien sowie Axel Springer Digital Classifieds bei. Besonders erfreulich war die Entwicklung der Werbeerlöse. Durch organisches Wachstum und Konsolidierungseffekte stiegen sie deutlich um 22%. Damit entfallen heute bereits nahezu 2/3 der Konzernwerbeerlöse auf unser digitales Segment. Die digitalen Medien konnten zudem erneut ihre Ertragskraft verbessern. Das EBITDA wuchs um 23% auf 137 Millionen Euro. Sehen wir uns nun kurz die drei Säulen unseres digitalen Segments an. Das erste, die journalistischen Portale und andere digitale Medien verzeichneten ein deutliches Umsatzplus von 24,7%. Die EBITDA-Marge ging leicht zurück und lag bei 23%. Vergessen Sie bitte nicht, dass hier auch Aufwendungen für die weitere organische Entwicklung unseres Geschäfts beinhaltet, die im ersten Halbjahr deutlich angestiegen sind. Dies waren vor allem Investitionen in Welt Online und Bild Plus. Die zweite Säule, Performance Marketing, wuchs um 3,3%. Die Marge in diesem Bereich ist, wie wir stets erwähnt haben, aufgrund der Besonderheiten des Geschäftsmodells einstellig. Durch das schwierige Marktumfeld beeinträchtigt ging das EBITDA in den ersten 6 Monaten leicht um 1,3 Millionen zurück. Wie bereits im ersten Quartal verzeichnete die dritte Säule Axel Springer Digital Classifieds mit einem Anstieg von 32% auch zur Jahresmitte den höchsten Umsatzzuwachs. Neben organischem Wachstum trugen insbesondere auch Konsolidierungseffekte von Total Shops im ersten Quartal sowie Immoweb und meine Stadt in den ersten 6 Monaten zu dieser positiven Entwicklung bei. Wie zuvor ist Digital Classifieds auch weiterhin die profitabelste Säule des Segments digitale Medien. Unsere inländischen Zeitungen konnten sich im ersten Halbjahr der Marktentwicklung nicht entziehen. Der Umsatz verringerte sich um 10,6%. Die Vertriebserlöse gingen um 5,8% zurück. Bitte beachten Sie, dass hier Effekte aus der Copypreiserhöhung bei Bild erst im weiteren Verlauf des Jahres erwartet werden. Die Werbeerlöse lagen um 16,1% unter Vorjahr. Erwartungsgemäß führte der positive Effekt der Jubiläumsausgabe Bild für alle im zweiten Quartal des vergangenen Jahres dazu, dass die Werbeerlöse im ersten Halbjahr dieses Jahres deutlich unter Vorjahr lagen. Aufgrund der geringeren Erlöse und höherer Restrukturierungsaufwendungen war das EBITDA der Zeitungen rückläufig. Der Umsatz unserer inländischen Zeitschriften lag um 3,8% unter dem Wert des Vorjahres. Die Vertriebserlöse verringerte sich dabei nur leicht um 2,8%. Die Werbeerlöse ging um 8,4% zurück. Zu diesem Rückgang trugen sämtliche Zeitschriftengruppen bei, wobei die Frauenzeitschriften nur leicht negativ waren. Im zweiten Quartal verzeichneten die inländischen Zeitschriften mit einer EBITDA-Marge von 27,3% eine besonders starke Ertragsentwicklung. Hier wirkten sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geringere Restrukturierungsaufwendungen und optimierte Kostenstrukturen aus. Das Segment Print International wurde durch die anhaltend schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in allen unseren Märkten beeinträchtigt. Die Gesamterlöse lagen um 8,4% unter Vorjahr. Bereinigt um Konsolidierungs- und Währungs- und Kalendereffekte gingen die Gesamterlöse um 6,9% zurück. Die Vertriebserlöse schlugen sich mit einem Rückgang um bereinigt 4,3% noch vergleichsweise gut. Einen stärkeren Rückgang mussten hingegen die Werbeerlöse verzeichnen. Sie reduzierten sich bedingt durch das schwierige Marktumfeld im ersten Halbjahr bereinigt um 18%. Mit Hilfe von Kostenreduzierungen konnte der Umsatzrückgang größtenteils kompensiert werden. Die EBITDA-Marge reduzierte sich nur leicht von 13,1% auf 12,4%. Unsere Finanzlage bleibt weiterhin komfortabel. Zum 30. Juni wiesen wir eine Nettoverschuldung von 423 Millionen Euro aus. Vor dem Hintergrund unserer vorteilhaften Finanzierungssituation haben wir weiterhin einen komfortablen Spielraum, um die digitale Transformation unseres Konzerns beschleunigt voranzutreiben. Unter dem Strich lag unser Konzernüberschuss mit 156 Millionen Euro leicht unter Vorjahr. um wesentliche nicht operative Effekte bereinigt, reduzierte sich der Konzernüberschuss um 12 Millionen auf 166 Millionen Euro. Angesichts gestiegener Minderheitenanteile sank das bereinigte Ergebnis je Aktie von 1,55 Euro auf 1,40 Euro. Der frei verfügbare Cashflow beließ sich im ersten Halbjahr auf 127 Millionen Euro im Vergleich zu 173 Millionen Euro im Vorjahr. Er fiel vor allem wegen gestiegener Nettoertragssteuerzahlungen etwas niedriger aus. Meine Damen und Herren, das erste Halbjahr entsprach insgesamt unseren Erwartungen. An unserem Ausblick, den wir Ihnen auf unserer Bilanzpressekonferenz im März gegeben haben, hat sich daher nichts verändert. Wir werden im Jahr 2013 die digitale Transformation unseres Unternehmens weiter konsequent vorantreiben. Wir werden den Konzernumbau weiter forcieren und verstärkt in die Digitalisierung von Axel Springer investieren, um zum führenden digitalen Medienunternehmen zu werden. Gleichzeitig werden wir die Strukturen im Printgeschäft zunehmend an die strukturellen Veränderungen anpassen. Unsere Prognose beinhaltet für 2013 natürlich weiterhin die Ergebnisse der Titel, die wirtschaftlich zum 1. Januar 2014 an die Funke Mediengruppe übergehen. Auf Konzernebene erwarten wir daher für 2013 ein Erlöswachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich und einen Rückgang des EBITDA im einstelligen Prozentbereich. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir freuen uns nun auf Ihre Fragen.
Herr Döpfner, ich habe zwei Fragen. Und zwar würde mich zum einen interessieren, Sie sagen, der Verkauf von Abendblatt, Morgenpost und zum Großteil der Zeitschrift ist die beste Lösung gewesen. Mich würde trotzdem interessieren, wie Sie die Art und Weise beurteilen, wie die WAZ in den, oder die Funke-Gruppe in den letzten Jahren ihre Kosten reduziert hat, bis hin zur personellen Aushöhlung eines ganzen Zeitungstitels. Und angesichts dessen interessiert mich auch, wie Sie diesen Verkauf mit, ja, ich sag's mal ganz moralisch, mit Ihrem Gewissen als Journalist und Arbeitgeber vereinbaren können, Ihre Mitarbeiter hin verkauft zu haben. Springer war ja auch immer durchaus stolz und legte Wert darauf, wie Sie mit Ihren Mitarbeitern umgehen.
Ja, Frau Simon, also zunächst mal, wie die Funke-Gruppe in der Vergangenheit gearbeitet hat, das würde ich ungern kommentieren. Es ist ja nun auch so, dass alle Verlage in Deutschland Kosten gesenkt haben. Wir haben selber auch sehr viele Kostensenkungsprogramme in unserem Haus realisiert. Andere Verlage haben das auch sehr massiv getan. Und die, die das nicht getan haben, haben Zeitungen, dann renommierte Zeitungsmarken in die Insolvenz getrieben und hunderte von Mitarbeitern auf die Straße gesetzt. Das waren sozusagen die asozialsten Vorgehensweisen. Sprich, also diejenigen, die Kosten gesenkt haben, haben durchaus auch Voraussetzungen zum langfristigen Arbeitsplatzerhalt geschaffen. Ich glaube, wichtiger jetzt im Zusammenhang mit der konkreten Transaktion mit der Funke-Gruppe ist, dass sie nach unserem Eindruck, nach einem Konsolidierungs- und Sparkurs der vergangenen Jahre, jetzt eindeutig auch nach den veränderten Mehrheitsverhältnissen in der WAZ-Gruppe, jetzt Funke-Gruppe, in einen ganz klaren Wachstumskurs umgeschwenkt sind und diese Akquisition ein klares Wachstumssignal ist, wo eben tatsächlich jetzt nicht der Fokus auf dem Kostensparen liegt, sondern auf dem Generieren von Wachstum und dem intelligenten Bilden von Zeitungsketten, die dann langfristig auch das Überleben von möglichst vielen Regionalzeitungen sichert. Jetzt zur Frage, wie können wir das mit unserem Gewissen vereinbaren? Extrem gut, weil wir tatsächlich glauben, und das haben wir hier den Mitarbeitern auch erklärt, und ich glaube, das ist mehrheitlich auch verstanden worden, dass das für die Arbeitsplätze der beste Weg ist, eine langfristige Perspektive zu schaffen. Denn wir hätten diese Zeitungsketten nicht bilden können, da ist das Kartellamt dagegen. Wir hätten also immer nur, tatsächlich wir hätten immer nur weiter sparen können. Wir hätten jedes Jahr 20% Erlöse weniger, dann müssen sie auf der Kostenseite in etwa das Gleiche tun, sonst machen sie Verluste irgendwann. Also sparen, 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 jedes Jahr ein bisschen weniger Personal, ein bisschen weniger Redaktionskosten. Das wäre elendiglich geworden für die Mitarbeiter und auch nicht wirklich für die journalistische Profilierung hilfreich. Das kann jetzt in dieser Struktur anders sein und wir haben sehr darauf geachtet, dass sowohl die Prinzipien journalistische Leitlinien, also Trennung von Anzeigen und Redaktion, aber auch die sozialpolitischen Rahmenbedingungen bis hin zu unserem Rationalisierungsschutzabkommen für die WAZ für die Titel, die wir an die Watz-Gruppe verkaufen, weiter gelten. Das heißt, hier ist wirkliche Kontinuität. Alle Mitarbeiter werden übernommen. Die Mitarbeiter werden zu gleichen Konditionen übernommen. Das Ratio-Schutzabkommen gilt weiter. Also das ist für die Mitarbeiter ein sehr, sehr gutes Paket. Und was die journalistische Entwicklung betrifft, das muss die Watz-Gruppe selbst beweisen. Da haben sie sich aber sehr klar festgelegt und haben gesagt, wir wollen die journalistische Profilierung dieser Titel so weiter fortsetzen. Sie übernehmen ja auch die Chefredakteure. Das war sogar eine sehr, sehr wichtige Bedingung in dieser Transaktion. Also ich glaube, hier sind die Weichen auf Kontinuität gestellt. Bleibt die ja in diesen Tagen viel gestellte Frage, was passiert bei Springer journalistisch? Da würde der ein oder andere vielleicht gerne eine Schwächung des Journalismus in unserem Hause sehen. Da kann ich Ihnen nur heute sagen, Frau Simon, ich biete Ihnen eine Wette an. Ich biete Ihnen vor Zeugen eine Wette an, dass das Haus Axel Springer in 5 Jahren in Deutschland eine wesentlich gewichtige Rolle für Qualitätsjournalismus spielen wird als heute. Sie können uns an den Taten messen.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anstellung zu verlieren.